Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Bing Privacy in Germany. Ich bin aus dem Urlaub zurück, sodass wir diese Folge wieder in der Normalbesetzung Stefan Brink, der neben mir sitzt, und mir aufnehmen können. Und ich jetzt hier nicht, was mir auf dem Zettel geschrieben steht, aber das stammt, glaube ich, noch von der letzten Folge, jetzt sagen muss, dass ich nicht Professor Nico Herting bin.
Das musst du nicht. Du musst dich nicht verleugnen.
Okay. Der wenig, ja. Der Frühling naht, liegt ein wenig in der Luft und wir haben heute einen bunten Frühlingsstrauß hier von Themen, die sowohl ins Polizeirecht hereinragen, als auch zu Fragen der Einstufung von behördlichen Dokumenten verhält, als auch zu einem Stück Geschichte, zu einem Stück Nachkriegsgeschichte und presserechtlichen Auskunftsansprüchen und Rechten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, weil nämlich der Fall Schabowski, wie wir jetzt wissen, zum Bundesverwaltungsgericht demnächst geht, nachdem das Oberverwaltungsgericht in Münster, das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht, in zweiter Instanz jetzt diesen Fall entschieden hat und die Revision zugelassen hat. Dann sagt man ja immer so schön floskelhaft für die Jüngeren unter euch und Ihnen.
Naja, die müssen ja 1989 ja schon bei Verstand gewesen sein, um das mitbekommen zu haben. So jung sind die gar nicht mehr.
Aber auch die Jüngeren unter uns, unseren Hörerinnen und Hörern, werden wahrscheinlich schon mal gehört haben von dem Sprechzettel des Günter Schabowski. Günter Schabowski, der war mal Chefredakteur des Neuen Deutschland. Und als das Neue Deutschland noch das Parteiorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Ost-Berlin war. Und er war Mitglied des Politbüros, also des obersten Leitungsgremiums, Präsidium würde man heute sagen, der ostdeutschen Kommunisten. Und dies war er nicht irgendwann, sondern das am 9. November, also am Tag des Mauerfalls, und ist dadurch in die Geschichte eingegangen, dass er derjenige war, der in einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, dass ostdeutsche Bürger jetzt Reisefreiheit haben, und dann gefragt danach, wann das denn in Kraft treten soll. Er dann etwas ins Stammeln kam, nach einem Zettel griff und dann sagte, ja, das tritt nach meiner Kenntnis sofort unverzüglich ein. Und das war dann der Startschuss für sehr, sehr viele in Ost-Berlin und ansonsten in der damaligen DDR, sich zur Mauer bzw. Grenze zu begeben und dem historischen Ereignis dann seinen Lauf zu lassen, das als Maueröffnung bis heute jedes Jahr am 9. November begangen wird.
Historische Bedeutung, lieber Nico, hat dieser Ausspruch von Schabowski, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich, auch dadurch erlangt, dass das das Intro, der Aufmacher eines früheren Podcasts von mir war, das ich in meiner Gestalt als Informationsfreiheitsbeauftragte von Baden-Württemberg gemacht habe. Da tönte am Anfang immer der Günter Schabowski. Bin ich also damals unbewusst und unwillentlich natürlich fremdgegangen, Nico.
Okay, also hier sitzt viel Geschichte heute wieder beisammen. So, und dann der Zettel des Günter Schabowski ist halt dann auch ein Stück Geschichte. Er ist vom Haus der Geschichte in Bonn irgendwann käuflich erworben worden für stolze 25.000 Euro. So viel ist bekannt. Was nicht bekannt ist, ist, woher denn das Haus der Geschichte den Zettel hatte. Also wer diese 25.000 Euro kassiert hat. Ja, jetzt mögen manche von euch und Ihnen mögen sagen, also wen interessiert das eigentlich? Ja, aber ja, also ich persönlich wäre schon neugierig, das zu erfahren, wie es gekommen ist, dass das in Hände geraten ist, die dann ein solches schwunghaftes Geschäft gemacht haben mit dem Zettel.
Es gibt, Nico, im Tatbestand der UVG-Entscheidung Hinweise darauf, dass man eigentlich schon weiß, wer der Verkäufer war. Das muss wohl einer von der Nomenklatura gewesen sein, damals in der DDR, der den Sprechzettel nach der Pressekonferenz abgeräumt hat und der, gerade weil er eine politische Funktion hatte in der DDR, offensichtlich nicht gern möchte, dass er jetzt hier ins Spiel gebracht wird oder Angst hat, dass er die 25.000 wieder rausrücken muss.
Oder Angst vor der Bild-Zeitung hat, nämlich die Bild-Zeitung, die sich ja immer wieder verdient macht um Informationsrechte und um auch die presserechtlichen Auskunftspflichten der Behörden, hat in diesem Verfahren etwas gemacht, was in vielen Verfahren gemacht hat, nämlich eine Klage dann eingereicht auf Auskunft, nachdem das Haus der Geschichte sich unter Hinweis darauf, dass man sich dem, ob es jetzt Nomenklatura war oder was anderes, mal dahingestellt, also der Verkäufer auf jeden Fall, so die Einlassung der Vertreter des Hauses der Geschichte, dem war zugesagt worden, dass man das für sich behält,
ja,
wer der Verkäufer,
ja,
ist. Und das ging dann, die Klage eingereicht dann beim Verwaltungsgericht Köln, mhm, stattgegeben. Und jetzt hat auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster der Klage stattgegeben, die Berufung abgewiesen. Und dann ist demnächst das Bundesverwaltungsgericht am Zuge. Die Entscheidung des OVG Münster ist beeindruckend.
Ja, ja. Die ist erschöpfend.
Ja,
die,
ja,
ist erschöpfend.
Ja,
vielleicht,
ja,
noch ein kurzer Hinweis, wenn sich die Hörerinnen und Hörer wundern, wieso kommt eine Klage der Bild-Zeitung gegen ein Museum vor das Verwaltungsgericht. Das ist eben die Besonderheit auch an dem Fall, dass das Museum Haus der Geschichte ist. Das ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts, also eine Behörde, eine öffentliche Stelle. Und die ist auskunftspflichtig sowohl presserechtlich als auch nach dem Informationsfreiheitsrecht. Und deswegen ist das die richtige Adresse, damit vor die Verwaltungsgerichte zu marschieren.
Genau. Noch ein Stück Geschichte fällt mir dabei ein. Wir hatten ja mal einen Historiker, der Bundeskanzler war, nämlich Helmut Kohl. Mhm. Und Helmut Kohl ist ganz maßgeblich zu verdanken, dass es dieses Haus der Geschichte, das ist nämlich ein Haus der, also es ist eigentlich entstanden als ein Haus der westdeutschen Geschichte ursprünglich. Und es ist ein Haus, das die Nachkriegsgeschichte in Deutschland nachzeichnet. Warst du schon mal da?
Mehrfach. Vor allen Dingen habe ich meine Kinder dorthin geführt und sie in verschiedenen Altersstufen dort mit der deutschen Geschichte, ja, konfrontiert. Tolles Museum, wirklich interessant gemacht. Jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand, also ein richtig modernes Museum, sehr anders aus. Aber es gibt sehr viele Exponate vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die aktuelle Zeit. Und das ist absolut sehenswert. Was mich wundert, ist, dass die hier historisch Beteiligten so wenig Verständnis für die auch für Historiker notwendige Transparenz haben. Also, dass sich das Museum wehrt, dagegen das bekannt zu geben, ist erstaunlich. Offensichtlich scheint es da verschiedene paradoxe Bezüge zu geben. Helmut Kohl, der von dir als Historiker beschimpfte, ist ja auch ein Spezialist darin gewesen, seine eigenen Unterlagen, nämlich die Kohl-Akten, nicht zu historischen Zwecken freizugeben, sondern nach Hause, nach Oggersheim zu schaffen, beziehungsweise in die jeweiligen Parteistiftungen. Und auch hier das Museum wehrt sich mit Händen und Füßen. Es gibt zwei verschiedene Verfahren. Das eine, da geht es um den presserechtlichen Auskunftsanspruch. Da ist die Bild-Zeitung unterwegs. Es gibt aber noch ein zweites Verfahren, das noch nicht so weit gediehen ist. Da geht es um den Informationszugangsanspruch nach dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Also auch das ein Leckerbissen, hier mal zu differenzieren zwischen der presserechtlichen Sicht. Wir haben ja, Gott sei es geklagt, kein Bundespressegesetz. Also müssen die Gerichte immer wieder aufs Grundgesetz, auf Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 rekurrieren, um den presserechtlichen Auskunftsanspruch stark zu machen.
Das ist dem Bundesverwaltungsgericht zu verdanken, muss man sagen, nicht? Die das in einer Entscheidung zum Bundesnachrichtendienst vor ungefähr 10 Jahren einmal überhaupt aus der Taufe gehoben haben, den grundrechtsunmittelbaren Auskunftsanspruch der Journalisten gegen die Bundesbehörden.
Und den braucht es offensichtlich auch, sonst käme das Bonner Haus der Geschichte ja durch mit seinen Argumenten. Sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben zu begründen, warum sie die Identität des Verkäufers des Schabowski-Zettels nicht preisgeben wollen. Sie haben unter anderem gesagt, das sei ja ein gravierender Eingriff ins informationelle Selbstbestimmungsrecht des Verkäufers. Man sieht, Datenschutz ist immer gut, wenn er für was gut ist. Dann berufen sich sogar Bundesbehörden auf ihn. Darüber muss man natürlich nachdenken, nämlich über die Frage, ob das Haus der Geschichte so ohne weiteres den Namen des Verkäufers preisgeben darf und damit einen Eingriff in dessen informationelle Selbstbestimmung begeht. Dafür werden sie eine Rechtsgrundlage brauchen. Sie haben aber auch noch viel weiter argumentiert. Sie haben zum Beispiel gesagt, es würde ihren Stiftungszweck gefährden. Wenn Sie jetzt die Identität des Verkäufers preisgeben müssten, dann könnten Sie nämlich keine Originaldokumente mehr ankaufen, weil die Verkäufer immer Angst haben müssten, dass sie am Ende doch preisgegeben werden. Das hört sich ganz auf den ersten Blick ganz plausibel an, aber ob das wirklich so gravierend ist oder in jedem Fall zutrifft, daran kann man natürlich zweifeln. Und Sie haben sich darüber hinaus eben auch mit datenschutzrechtlichen Fragen auseinandergesetzt, die lieben Kolleginnen und Kollegen vom Bonner Haus der Geschichte.
Ein bisschen Verständnis habe ich schon, weil, wenn man sich erstmal so praktisch vorstellt, Sie freuen sich darüber, dass jemand mit dem Zettel zu denen kommt. Aus welchen Motiven auch immer, sagt er ja, könnte er haben. Zwei Bedingungen, erstens Zahlen und zweitens möchte ich nicht, dass mein Name genannt wird. Und dann kommt die Presse und möglicherweise war das ja auch zu einem Zeitpunkt, wo es doch gar nicht die Rechtsprechung gab zu den Auskunftspflichten gegenüber der Presse.
Ja.
Und dann kommt die Bild-Zeitung und sagt, also interessiert mich gar nicht, was ihr dazu gesagt habt, rückt mal den Namen heraus.
Ja. Nicht? Und, das ist übrigens auch eine schöne Verteidigungslinie des Museums, dass sie sagen, wir haben einen sozusagen gewillkürten Grund, warum wir keine Auskunft geben. Wir dürfen nämlich nicht, weil wir uns gebunden haben. Wir haben eine Zusage der Verschwiegenheit abgegeben, eine Vertraulichkeitszusage. Und deswegen leider können wir es nicht rausrücken. Darauf sind weder das Verwaltungsgericht Köln noch das OVG Münster mit allzu großer Werve eingegangen, weil sie natürlich gesagt haben, zu Recht, ihr könnt hier nicht Ausschlussgründe willkürlich oder gewillkürt schaffen. Das wäre ja noch schöner, wenn auskunftspflichtige Stellen nach Presserecht und dann nach dem Informationszugangsrecht ganz einfach dadurch, dass sie Verträge schließen oder Abreden zumindest treffen, dass sie sich dadurch ihrer Informationspflicht entziehen könnten. Das wäre ein bisschen billig.
Und dann, also über eins wird man sich beim Haus der Geschichte nicht beschweren können, nämlich, dass man sich da keine Mühe gegeben hat, mögliche Ausschlussgründe also zu prüfen. Das haben die akribisch getan. Was ist der Ausschlussgrund? Wir sind ja hier bei einem Grundgesetz unmittelbaren Anspruch, also Artikel 5. Dementsprechend können die Ausschlussgründe, also die brauchen dann wohl auch eine grundrechtliche Verankerung. Das wiederum kann nur sein, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, schräg allgemeines Persönlichkeitsrecht, also zwei in Verbindung mit eins.
Des Verkäufers.
So wird das dann hier auch geprüft. Und dann machen die was ganz Verrücktes beim OVG. Sie schauen nämlich ins IFG und schauen auf die Ausschlussgründe des IFG, weil sie sagen, dass die Ausschlussgründe des IFG könnten ja eine Orientierungshilfe sein. Und dann werden dann die Ausschlussgründe des IFG geprüft. Da ist erstmal nach dem Paragraphen 3 ist ja Vertraulichkeit durchaus ein Thema auch.
Könnte ein aber eben, öffentlicher Belang sein.
Ja, ja, aber eben die bloße Vertraulichkeitszusage reicht nicht aus, nicht, um den Anspruch auszuschließen. Da muss also noch mehr dazukommen. Ja, da muss das Interesse eines Dritten an vertraulicher Behandlung auch noch fortbestehen. Und das ist ein objektiver Maßstab. Ja, und das sagen die, das liege nicht vor. Das werden wir mal sehen, was das Bundesverwaltungsgericht dazu sagt, ob die überhaupt auch so tief in die Ausschlussgründe des IFG, das ja unmittelbar gar nicht anwendbar ist, einsteigen. Und dann aber der größte Teil des OVG-Urteils ist dann, tief ins Datenschutzrecht einzusteigen und die Frage zu stellen, also ist überhaupt datenschutzrechtlich verboten, diese Informationen zu erteilen? Und dann landen sie bei der Interessenabwägung, Buchstabe F, und landen dann auch beim Artikel 86 DSGVO, auf den, wir geben es doch gerne zu, keiner von uns beiden, haben wir vorher gesagt, gekommen wären, weil wir uns auch gar nicht so sicher gewesen waren, dass es diese Vorschrift überhaupt gibt.
Aber es gibt sie tatsächlich.
Das ist eine Vorschrift, überschrieben mit Verarbeitung und Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten. Und den Zugang zu amtlichen Dokumenten, der wiederum und die Abwägung zwischen Zugangsrechten und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten, Das ist eine Öffnungsklausel. Dann damit wiederum aufs Recht der Mitgliedstaaten verwiesen. Und dann, so verrückt wie das dann alles ist, landet man letztlich auch wieder im Informationsfreiheitsrecht, weil nämlich der Paragraph 5 IFG ja auch genau diese, auch genau dies regelt. Also wenn im Informationsfreiheitsrecht ist es ja nicht so, dass jetzt das Datenschutzrecht darüber entscheidet, ob personenbezogene Daten preisgegeben werden dürfen, sondern es ist auch wieder die eigene Abwägung, die es dann im, die dann dort in dem Paragraphen 5 IFG geregelt ist. Also ganz, ganz verrückt.
Und ich würde behaupten, kleine Denksportaufgabe für alle Hörerinnen und Hörer. In diesem Strudel von Vorschriften, ich behaupte, dass am Ende es eigentlich nach Artikel 6.1c Datenschutzgrundverordnung gehen müsste, der die Frage beantwortet, darf das Museum trotz Vertraulichkeitsvereinbarung und trotz widerstreitender Interessen des Verkäufers, dürfen die den Namen an die Bild-Zeitung rausgeben? Und dann geht das nur mit rechtlicher Verpflichtung und die würde man dann wiederum aus Artikel 5 presserechtlicher Anspruch rauslesen. Beim Informationsfreiheitsrecht ist es ein bisschen schwieriger, weil man dort, je nachdem, wie man es sieht, keine verfassungsrechtliche Grundlage für die Informationsfreiheit findet. Ich würde behaupten, sie steckt im Artikel 5 drin, der Befugnis, sich aus öffentlichen Quellen zu unterrichten. Wer das anders sieht, der kann dann nur auf die rechtliche Verpflichtung der Behörde nach § 1 Bundesinformationsfreiheitsgesetz zurückgehen und muss sagen, naja, die Behörde muss aber amtliche Informationen rausfinden.
Ja, man landet letztlich dann bei der Abwägung, die wir dann in § 5 IFG auch haben. Und ja, also die Entscheidung, denke ich mal, kann man zur Lektüre auf jeden Fall empfehlen. Ob man sie jetzt richtig findet oder nicht, oder ob man jetzt jedes Argument nachvollziehen kann oder nicht, sie ist auf jeden Fall also mit einer Gründlichkeit geschrieben, wie man sie auch bei einem Oberverwaltungsgericht nicht jeden Tag zu lesen bekommt. Urteil vom 16.12.2025 vom 15. Senat. Eins hatten wir schon mal kurz vorher besprochen, haben wir jedenfalls nicht vollständig nachvollziehen können, nämlich warum die das jetzt zum Bundesverwaltungsgericht, also warum die Revision zugelassen haben. Mhm. Das überrascht dann schon so ein bisschen. Also wenn man bis zur immerhin Randnummer 251 liest, so lang ist das Urteil. Nicht vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf 167. Das Letzte, was man danach erwartet, ist die Revisionszulassung. Mhm. Weil die Entscheidung eigentlich so ist, also so klingt, dass sie eigentlich gar nicht anders lauten könnte davor. Und dann kommt ein kurzer Absatz, grundlegende Bedeutung der Rechtssache zu, deswegen Revisionszulassung. Ein Argument leuchtet ein, dass nämlich, auch wenn es ein bisschen vage ist, es bestehe Klärungsbedarf, weil das Verhältnis von dieses verfassungsunmittelbaren Anspruchs auf Auskunft der Journalisten aus Artikel 5, weil das Verhältnis also von dieses Anspruchs zu den Gegenrechten Dritter auf informationelle Selbstbestimmung ungeklärt sei. Da gibt es tatsächlich wohl keine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung bislang, was nicht überrascht, weil dieser presserechtliche Bundesanspruch ja noch relativ neu ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.
Und auch nicht reichen würde für einen Eingriff in ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das müsste ja, dafür brauchte ich ja eine gesetzliche Grundlage. Und eine richterrechtliche Grundlage ist jedenfalls keine parlamentarische Grundlage.
Aber wenn es aus Artikel 5 hergeleitet wird, dann ist es ja auch eine Rechtsgrundlage.
Aber natürlich denkbar unbestimmt.
Ja, ja, ja. Und dann kommt das Zweite, das finde ich jedenfalls kurios, dann kommt das Zweite, es müsste geklärt werden, ob bei einer Vertraulichkeitszusage die Ausschlussgründe des IFG sinngemäß als Orientierungshilfe herangezogen werden können. Das ist deshalb etwas kurios, weil das OVG davor, zuvor über Seiten hinweg das mal prüft, was denn rauskommen würde, wenn man das als Orientierungshilfe nimmt. Und anschließend sagt, also selbst wenn man die als Orientierungshilfe nimmt, also keiner der Ausschlussgründe ist einschlägig, sodass es nicht so ganz einleuchtend ist, warum es denn eigentlich überhaupt für die Entscheidung tragend sein soll. Und nur bei Rechtsfragen, die Entscheidung tragen, kann es ja auch eine grundsätzliche Bedeutung geben, die dann auch eine Revisionszulassung begründet.
Ja.
Das könnte jedenfalls theoretisch könnte das bedeuten, dass das Bundesverwaltungsgericht vielleicht sich mit dieser Frage nicht oder nur am Rande befasst.
Ja. Wobei die Kommunikation zwischen den Gerichten, gerade zwischen den Verwaltungsgerichten, zum Teil sehr, sagen wir mal, enigmatisch ist. Es kann sein, dass hier eine Message gesendet wird vom OVG Münster, die wir nun einfach nicht verstehen. Normalerweise würde man sagen, das kann kein Zulassungsgrund für die Revision sein. Aber vielleicht ist das irgendein Wink ans Bundesverwaltungsgericht und die verstehen das dann schon richtig.
Okay, mit solchen Sachen kennst du dich besser aus als ich. Ich bin etwas einfacher gestrickt und lese immer nur das, was in der Entscheidung steht. Und natürlich lese
und glaubst daran.
Natürlich lese ich nie zwischen den Zeilen.
Sehr gut. Zwischen den Zeilen liest auch nicht die Datenschutzkonferenz. Die hat in einer Entschließung vom 29. Januar 2026 sich mit dem sogenannten P20-Datenhaus befasst und eine klare Position dazu bezogen. Worum geht's? P20, das ist ein Programm der Polizeien, und zwar der Polizeien von Bund und Ländern, für die einheitliche IT-Architektur. Geht also darum, dass die Polizeibehörden der Länder, die kennen wir gut, und die Polizeibehörden des Bundes, also Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Zollkriminalamt und andere, wie zum Beispiel die Bundestagspolizei, dass die zukünftig koordinierter zugreifen wollen auf ihre Informationen. Die sollen nämlich in einem Datenhaus technisch verwaltet werden. Dass man diese Vereinheitlichung in der IT-Struktur zwischen Bund und Ländern hinbekommt, ist ein altes Ziel der Innenministerkonferenz gewesen. Die haben sich schon 2016 in der sogenannten Saarbrücker Agenda darauf verständigt, dass man doch jetzt endlich mal von diesen, Nico würde sagen, flickenteppichartigen föderalen Sonderlösungen ablösen sollte. Und insbesondere eben auch der Polizei die Möglichkeit geben soll, viel strukturierter, auch viel verlässlicher und schneller auf das eigene Wissen zugreifen zu können. Das genau produziert man mit dem sogenannten Datenhaus, das da gebaut wird, das in seiner Endausbaustufe 320.000 Polizistinnen und Polizisten in Deutschland, so viel haben wir offensichtlich, den Online-Zugriff auf die von ihnen benötigten Informationen gewähren soll. Ziele dieses Datenhauses sollen sein, also die bessere Verfügbarkeit der Daten, eine bessere Wirtschaftlichkeit, es soll also insgesamt noch etwas günstiger werden, eine bessere internationale Vernetzung und, man höre und staune, besserer Datenschutz. Behauptet jedenfalls die Innenministerkonferenz, dass ihnen das wichtig sei. Weiteres Ziel ist, und dann, da hören natürlich die Datenschützer sofort ganz stark auf, ist die Optimierung der polizeilichen Fähigkeiten. Und das könnte natürlich Anlass dafür gewesen sein, dass die DSK sich damit befasst und einen ja durchaus kritischen Beschluss gefasst hat zu diesem Datenhaus, das es noch nicht in seiner Endausbaustufe gibt. Da läuft noch ein Probebetrieb mit Probedaten. Aber in diesem Jahr, in 2026, soll tatsächlich der Echtdatenbetrieb anfangen. Und jetzt mahnt die DSK, Vorsicht.
Ein kleiner Einwurf, Stefan. Das Projekt, du hast es gesagt, eben in der Ministerkonferenz 2016. Das Projekt ist stolze 10 Jahre alt. Sprich, die haben das seit 10 Jahren noch nicht hingekriegt. Also jetzt eine gemeinsame
Daten. Die sind halt sehr ordentlich.
Aber du weißt, dass das damals nicht P20 hieß.
Sondern?
Das hieß Polizei 2020.
Okay.
Und dann, aber als sie dann festgestellt haben, dass 2020 doch ein etwas ehrgeiziges Projekt war, haben sie es still und heimlich in P20 umbenannt. Ja, da kann man jetzt irgendwie natürlich jede beliebige Zahl hinten dran.
Das Prinzip kennen wir vom Stuttgarter Bahnhof, Stuttgart 21, der aber natürlich was ganz anderes bedeuten soll. Was sagt die DSK? Die DSK sagt, Freunde, ihr könnt ja gerne da ein Datenhaus basteln, aber ihr braucht dafür eine eigene gesetzliche Grundlage. Und zwar weswegen? Zum einen müsst ihr, Bund, Länder, ihr müsst regeln, wer ist eigentlich verantwortlich für dieses Datenhaus. Ja, an wen zum Beispiel sollen Betroffene, die wissen wollen, was die Polizei über sie weiß, ihre Artikel 15 Auskunftsanfragen stellen, wenn nicht klar ist, wer verantwortlich ist für dieses Datenhaus. Und die DSK nimmt der Innenministerkonferenz die wahrscheinliche Entgegnung direkt aus der Hand und sagt also, dass das jetzt eine reine Auftragsdatenverarbeitung sei im Rahmen des Datenhauses. Und man dafür keine eigene gesetzliche Grundlage benötigen würde, sondern sich auf die Datenschutzvorschriften zur Auftragsdatenverarbeitung bezieht, das könnt ihr vergessen. Das widerspricht nicht nur dem Risiko, das mit dieser neuen IT-Architektur verbunden ist, sondern auch dem Wesentlichkeitsprinzip. Die DSK sagt dazu, in dem Datenhaus werden alle polizeilichen Daten aus Bund und Ländern über die bestehenden föderalen Zuständigkeiten hinaus zusammengefasst. Das schafft insbesondere auch eine eigene grundrechtliche Gefährdungslage, weswegen man da nach dem Wesentlichkeitsprinzip eine gesetzliche Grundlage dafür brauchen würde. Was damit angedeutet, aber nicht klar ausgedrückt ist, ist die Frage, wenn dort, man würde heute technisch sagen, eine saubere Mandantentrennung vorgenommen wird in dem Datenhaus und jede Polizei nur auf ihre eigenen Daten zugreift, wäre es ja kein großes Problem. Dann hätten die nur mehr oder weniger zufällig die Daten an der gleichen Stelle liegen und das wäre dann wirtschaftlicher möglicherweise. Interessant wird es doch an der Stelle, wo die Daten miteinander verknüpft werden, beziehungsweise wo eine Stelle auf Daten einer anderen Stelle zugreift. Und da sind natürlich die Datenschützer direkt gespannt wie ein Flitzebogen, ob das so eingehalten wird, ob man also schön die Trennung der Daten beachtet oder nicht am Ende doch Daten unterschiedlicher Provenienz dann miteinander verknüpft. Und das wäre natürlich spätestens etwas, was möglicherweise die Polizeiarbeit effizienter macht, aber jedenfalls ohne gesetzliche Grundlage nicht funktionieren kann.
Ich war etwas überrascht über die Forderung, dass es eine gesetzliche Grundlage braucht, weil ich da dort vermisst habe, einen Hinweis darauf, dass es ja, ob man das jetzt alles gelungen findet oder nicht, mal dahingestellt, dass es ja schon eine gesetzliche Grundlage durchaus gibt, nämlich schon seit 2016. Damals hat man das BKA-Gesetz geändert und seit 2016 haben wir Vorschriften zum polizeilichen Informationsverbund. Das sieht vor, dass es eine Zentralstelle wird für einen Informationsverbund zwischen Bund und Ländern. Und dann haben wir in dem Gesetz dort auch durchaus, also das ist der Paragraph 29, und dann haben wir durchaus auch hier Vorschriften zum Datenschutz und wir haben auch eine Vorschrift zur datenschutzrechtlichen Verantwortung für das Verbundsystem. Also das ist so ein bisschen, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also haben die das überhaupt gesehen?
Das haben die bestimmt gesehen. Das wäre natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich, wenn die DSK das so fordern würde. Ich habe das so eingeordnet, dass die Vorschriften, die du genannt hast, insbesondere der 31 BKA-Gesetz, dass die sich mit den Fällen befassen, wo tatsächlich Informationen ausgetauscht werden sollen zwischen Behörden. Das ist aber bei P20 ja gar nicht der Ansatz. Der P20 ist ja eine reine Architektur. Und die sagt noch nichts darüber aus, ob inhaltlich die Daten, die dort gespeichert werden, dann den anderen auch zur Verfügung gestellt werden dürfen. Das regelt das BKA-Gesetz zum Teil in dieser Kooperation. Aber da wird die DSK sagen, das mag so sein, dass man über bestimmte Daten sozusagen gemeinsam drüber schauen darf, dass man die austauschen darf. Das ist aber gar nicht unser Punkt. Unser Punkt ist die Architektur, die da eingerichtet wird. Und dafür fordern sie eine spezifische Rechtsgrundlage. Ja, ich nehme an, die Innenministerkonferenz wird jetzt nicht zusammenbrechen unter diesem Beschluss, sondern die werden genau das sagen. Sie werden sagen, also hört mal zu, Freunde, wir dürfen uns doch inhaltlich sowieso im Rahmen des BKA-Gesetzes austauschen. Jetzt stellt euch mal nicht so an und das muss ja dann wohl auch für die IT-Struktur, Infrastruktur mitgelten. Da ist die DSK halt anderer Auffassung. Ich glaube mit dem jedenfalls plausiblen Argument, dass sie sagen, die Struktur, die da geschaffen wird, hat eine neue Mächtigkeit, gibt über den zulässigen Austausch nach dem BKA-Gesetz hinaus noch die Möglichkeit, Daten zu verknüpfen, vielleicht auch gemeinsame Suchen zu machen oder Daten gemeinsam zu kategorisieren, wenn es am Ende nur um Statistik geht. Dafür, allein für diese Struktur, wollen wir ein Gesetz sehen und das ist im BKA-Gesetz noch nicht drin.
Ich hatte in einem Fall, den unsere Kanzlei betreut, das Vergnügen, mich mit diesen Vorschriften mal ein bisschen genauer zu befassen, zum Verbund. Sie sind ein Schweizer Käse, ohne jetzt Details dort hereinzugehen. Also jede Frage, die man hat, oder auch keine Frage, die man hat, wird dort in halbwegs befriedigender Weise beantwortet. Insbesondere nicht die Frage, wie sich diese Vorschriften wiederum zu den ganzen anderen datenschutzrechtlichen Vorschriften im BKA-Gesetz auch tatsächlich verhalten. Das sind so Spezialmaterien, wo man immer sehen muss, dass die Zahl der praktizierenden Juristinnen und Juristen, die sich tatsächlich mit dem BKA, mit so einem Gesetz befassen, Also das ist so ein bisschen wie mit den Gesetzen über die Nachrichtendienste. Mhm. Also außer denen, die dort arbeiten.
Es gibt immer einen Mitarbeiter, der Bundesbeauftragte, der das kann.
Ja.
Und wir hoffen, er ist gut drauf.
Ja, das geht gut.
Ja. Aber das ist schon, sind schon wirklich Spezialmaterien, in die sich kein vernünftiger Mensch mit nicht allzu viel Freizeit reinarbeiten wollte.
Es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, auf jeden Fall, ja. Mhm.
Kommen wir zum letzten Thema, das wir heute ansprechen wollten. Und zwar sehr spannende, auch relevante, ein relevantes Ereignis, das wir gesehen haben, nämlich eine Fehlfunktion des Copilot. Der Copilot ist die KI-Anwendungs-KI-Tool im Rahmen von Microsoft-Produkten. Also die künstliche Intelligenz, die uns zum Beispiel dabei helfen kann, wenn wir Microsoft nutzen, dass E-Mails zusammengefasst werden, dass bestimmte Bezüge hergestellt werden, dass Texte entworfen werden und ähnliches. Und dieser Copilot hat leider nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und zwar war er letztlich zu neugierig. Worum ging's? Man kann in den Microsoft-Tools im Rahmen der sogenannten Data Loss Prevention, also der sozusagen inneren Struktur zur Bewahrung der Datensicherheit, Dokumente als vertraulich kennzeichnen und klassifizieren. Also sagen, die werden dann sozusagen markiert als Daten, die zum Beispiel nicht ohne weiteres per Mail versendet werden sollen oder wo man auch immer noch mal einen Hinweis bekommt, Vorsicht, du arbeitest gerade mit vertraulichen Daten, jedenfalls Daten, die du selbst als vertraulich klassifiziert hast. Und wenn man das entsprechend konfiguriert, ist dem Copilot, also der KI-Anwendung, auch klar, dass es gefälligst die Finger weglässt von diesen als vertraulich gekennzeichneten Daten. Tatsache ist, dass sich der Copilot an diese Klassifikation nicht gehalten hat, sondern trotzdem auf vertrauliche Daten zugegriffen hat, insbesondere auf vertrauliche Mails zugegriffen hat, auch auf gesendete Objekte im Outlook-Ordner, auf Entwürfe, die hat er sich auch geschnappt, um zu lesen, um zusammenzufassen. Natürlich nicht, weil er neugierig ist, sondern weil er besonders gute Vorschläge machen möchte und dafür eine gute Datengrundlage braucht. Und da sozusagen ging er über das Ziel hinaus schnappte sich auch diese Mails, machte also zum Beispiel Zusammenfassungen von als vertraulich gekennzeichneten Mails. Das fiel auf. Das fiel auf im Februar dieses Jahres und Microsoft hat versucht, schnell zu reagieren und das Problem nach eigener Erklärung inzwischen behoben. Es gab verschiedene Meldungen darüber und ein Statement von Microsoft, dass sie sagten, sie hätten ein Issue gehabt. Da war was, lief was schief mit dem M365 Copilot. Und zwar, die konnten nach Angaben von Microsoft auf diese als vertraulich gekennzeichnete Kommunikation zugreifen. Und das sollte nicht sein. Das hat zwar nicht dazu geführt, sagt Microsoft, dass irgendjemand diese Informationen zur Kenntnis genommen hätte. Die sind jetzt nicht offengelegt worden, diese vertraulichen Daten. Aber das widerspricht natürlich unseren Data Protection Policies, wenn da Vorgaben, nämlich Copilot, halt die Finger weg von diesen Daten, das nicht macht. Und das hätten sie jetzt inzwischen durch ein Update geregelt. Da stellen sich eine ganze Reihe von spannenden Fragen, die das Ganze als vielleicht doch ein bisschen, ein Ticken problematischer erscheinen lassen, als Microsoft das jetzt in seiner ersten Erklärung eingeordnet hat. Zum einen, jetzt haben wir uns gerade im vorigen Thema um polizeiliche Daten gekümmert. Wie ist es denn, wenn die Daten, die dort als vertraulich gekennzeichnet sind bei dem Microsoft-Tool, wenn die der Verschlusssachenanordnung unterlegen haben, also nur für den Dienstgebrauch oder als geheim eingestuft waren, dürften die dann überhaupt vom Copilot zur Kenntnis genommen werden? Dürfen die dem gegeben werden, sozusagen? Der Copilot arbeitet in dem Kontext, meine ich mal, plausiblerweise als Auftragsverarbeiter. Artikel 28. Darf man Verschlusssachen in die Auftragsverarbeitung reingeben? Fragezeichen. Da sollte sich jedenfalls Behörden, das geht nur um Behörden, geht nicht um Geschäftsgeheimnisse, sondern geht um Verschlusssachen, sich sehr klar sein, dass wenn Sie vertrauliche Informationen haben und den Copilot einsetzen, dass Sie da sich mal Gedanken machen sollen. Da gibt es Vorschriften im Strafgesetzbuch, die sich mit sowas befassen. Dann datenschutzrechtlich kann man überlegen, wenn das eine Auftragsverarbeitung ist, dann hat der Copilot ja offensichtlich einen Exzess begangen. Er hat sich nämlich Daten besorgt, die er nicht haben sollte. Das ist ein Verarbeiterexzess. Und dann stellt man natürlich sofort die Frage, auf welcher Grundlage, Rechtsgrundlage verarbeitet denn Microsoft, der Copilot, dann die Daten, die er gar nicht haben sollte. Dafür wird es wahrscheinlich keine Rechtsgrundlage geben. Dann nächste Frage, wenn das so ist, dann könnte das eine Datenpanne sein. Es ist zwar richtig, was Microsoft sagt, dass da kein Dritter irgendwie die Nase reingesteckt hat in Informationen. Trotzdem ist es möglicherweise eine unzulässige Datenverarbeitung, könnte eine Datenpanne sein. Und ob das eine Meldepflicht nach Artikel 33 auslöst, wird man sich vor dem Hintergrund überlegen müssen, ob dadurch ein Risiko entstanden ist für irgendwen. Microsoft, so wie ich sie verstehe, werden sagen, nö, da ist überhaupt kein Risiko dabei. Das war ja sozusagen nur intern im Copilot. Das war ja nicht so schlimm, hat ja keiner gemerkt oder keiner mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es Fälle gibt, jedenfalls wenn wir im öffentlichen Sektor unterwegs sind, wo es durchaus zu einem Risiko gekommen sein kann. Deswegen Meldepflicht würde ich nicht ausschließen, sondern wäre eine Frage der Einzelfallprüfung, und zwar sowohl für den Verantwortlichen als auch für Microsoft selbst. Wenn das ein Verarbeiterexzess war, dann waren sie verantwortlich für diese Verarbeitung. Sie waren ja nicht in der Rolle des Auftragsverarbeiters, sondern haben sich zum Verantwortlichen aufgeschwungen. Und dafür hatten sie keine Grundlage und das ist eine Datenpanne. Deswegen, ich glaube, darüber sollte man nochmal nachdenken bei Microsoft. Möglicherweise gibt es kein Risiko in dem Bereich, dann gibt es auch keine Meldepflicht. Aber ein bisschen intensiver darüber nachdenken, fände ich durchaus angezeigt.
Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Also da muss ich mich jetzt mal outen, dass ich Mühe habe, den Fall überhaupt zu verstehen. Aber bei mir an einer Stelle einfach die praktische Kenntnis auch fehlt. Der Copilot, oder anders gesagt, also wenn, also jetzt mal den Copilot mal weggelassen. Wenn man jetzt nur seine Mails bei 365, in einem Microsoft 365, also Outlook-Produkt hat, dann sind die ja gar nicht üblicherweise gekennzeichnet, dass bestimmte vertraulich sind und andere nicht vertraulich sind.
Das ist ein Gimmick. Das muss ich nutzen.
Ja. Es macht ja auch keinen Unterschied, weil Microsoft darf da eh nicht dran. Nicht?
Das ist die Frage, ob man für Verschlusssachen einen Dienstleister einsetzen darf.
Gut, das ist aber nicht unbedingt eine datenschutzrechtliche Frage. Ja. Nicht? Also in der Cloud, wenn ich in der Cloud die Mails habe, dann muss ich jetzt nicht bestimmte als besonders sensibel, weil an nichts darf Microsoft dran. Die dürfen nichts lesen. Allerdings, wenn ich jetzt den Copilot benutze, dann will ich ja jetzt gerade auch, dass der Copilot also auch darauf zugreift, weil es würde ja gar keinen Sinn machen, den Copilot dann auch zu bestellen, wenn er nicht an die Mails dran darf. Und es muss wohl vielleicht so sein, aber das würde ich gerne mal sehen, dass man dem Copilot dann, und vielleicht wissen es ja Hörerinnen und Hörer, also ich bin interessiert an Info, dass man dann den Copilot wiederum so konfigurieren kann, dass man sagen kann, also an die und die E-Mail-Fächer darfst du nicht.
Ja, genau so ist es.
Heran. Ja. So muss es wohl sein.
Ja. Nicht? So ist es.
Aber das würde ich gerne mal. Das würde ich gerne mal sehen. Und ja, wenn das so ist, dann macht diese Meldung auch Sinn. Ja, aber ich hatte schon etwas Mühe, das jetzt nachzuvollziehen. Ja.
Man kann das natürlich alles auch unterschiedlich konfigurieren. Man muss überhaupt keine KI einsetzen bei der Microsoft-Nutzung. Ja, das wird einem inzwischen sehr nahegelegt und viele machen das ja auch gerne und sehen Vorteile darin. Aber natürlich kann man den Copilot auch zumindest vertraglich aussortieren. Für öffentliche Stellen ist es sowieso ein Riesenproblem in dem Kontext. Der KI-Einsatz durch öffentliche Stellen, drei Fragezeichen und dreimal ein Kreuz geschlagen, das ist ja ohnehin ganz dünnes Eis. Ja, ob öffentliche Stellen das dürfen, ohne gesetzliche Grundlage, sind wir wieder beim Wesentlichkeitsprinzip gelandet. Und natürlich kann man den Copilot auch, könnte man ihn auch einsetzen, ohne ihm Zugriff auf die eigenen Mails zu geben. Dann ist er halt vortrainiert mit anderen Mails und weiß, was üblicherweise rauskommt. Die Ergebnisse werden nicht so gut zugeschnitten sein auf mich.
Ja.
Wenn ich ihn mit den eigenen Mails trainiere, oder ihm die trainiert, ist der Algorithmus ja schon, aber ihm dann die als Material zur Verfügung stelle, dann habe ich möglicherweise eben bessere Ergebnisse, als wenn ich ihn dumm halte und sage, du lässt die Finger weg von den gekennzeichneten Mails und kannst mir gerne Vorschläge machen, aber nicht auf der Basis, sondern nur auf Basis deines sozusagen antrainierten Gedächtnisses ohne meine Daten. Das ist also wie immer bei diesen Produkten ganz stark abhängig von den Voreinstellungen, die man macht, von der Konfiguration. Aber wir sehen auch in dem Fall wieder, auch da passieren Fehler. Auch da machen die Tools und Algorithmen nicht immer das, was sie tun sollen. Und dementsprechend jedenfalls begrüßenswert, erstens, dass Microsoft offen damit umgegangen ist und gemeldet hat, dass da was schiefgelaufen ist. Und die Hoffnung, dass der Fix, den sie dafür angeboten haben, also dann im Rahmen eines Updates dafür gesorgt haben, dass der Copilot jetzt wirklich die Finger weglässt von gekennzeichneten Dokumenten, dass der gut funktioniert.
Ja, Stefan, vielen Dank, dass du mich auf diese Geschichte aufmerksam gemacht hast, die mir ansonsten entgangen wäre. Vielen Dank auch, weil ich dadurch seit längerer Zeit mal wieder was vom Copilot gehört habe und mir aufgefallen ist, dass also als ChatGPT noch neu war, dann kam ziemlich schnell der Copilot. Dann kam so Fragen, was ist denn jetzt besser, ChatGPT oder der Copilot? Und irgendwie, also jedenfalls in der Wahrnehmung, habe ich den Eindruck, ist der Copilot mittlerweile irgendwie auf die Plätze verwiesen worden. Jetzt reden wir dann eher von Anthropic und Claude und jetzt könnte ich noch ein, zwei andere aufzählen. Also da ist das Rennen um Gold, Silber und Bronze noch immer heftig im Gange.
Ja, das ist
auf jeden Fall
offen. Man kann es auch anders sehen, Nico. Man kann auch so
eins, was sie alle gemeinsam haben allerdings, ist alle auf den vorderen Plätzen. Sie sind alle mal wieder in amerikanischer Hand und sie sind alle entweder unmittelbar oder doch verbunden auch mit den Platzhirschen aus dem Silicon Valley. Und was ich doch schon zunehmend kurios finde, ist, dass wir einerseits jetzt immer so viel über digitale Souveränität diskutieren und da die Vorstellung dahinter steckt, dass man sich also doch von den amerikanischen Diensten ein bisschen unabhängiger macht. Und andererseits reden alle über KI und also in dem Zusammenhang von KI höre ich sehr wenig von digitaler Souveränität.
Ja, also zunächst mal, es gibt natürlich auch deutsche KI und es gibt auch französische KI und die ist auch ganz erfolgreich und chinesische gibt es natürlich auch.
Ja, es gibt auch deutsche Suchmaschinen.
Und, ja.
Hätte ich fast gesagt deutsche Autos.
Aber und Copilot war natürlich am Anfang richtig schwach. Damals hatte ich jedenfalls den Eindruck, versucht, auf die KI-Schiene mit aufzuspringen und hat dann sowas wie Rechtschreibkontrolle auf einmal intelligent genannt, obwohl sie es jetzt nachher nicht intelligenter war als vorher. Ich glaube, die haben aufgeholt. Ich glaube, die haben, gerade weil sie eben so eine wahnsinnig große Nutzergruppe haben mit ihren Office-Produkten, eine Riesenchance, da insbesondere auch Trainingsdaten einzusammeln, sofern der Nutzer das zulässt. Und aufzuholen im Rennen, wer da jetzt wirklich die Nase vorn hat, weiß ich nicht. Aber es machte tatsächlich den Eindruck, dass wir Europäer in Sachen Grundlagenforschung, KI, großartig sind und ganz tolle, auch was die Patentanmeldung zum Beispiel angeht, ganz weit vorne sind. Nur in der Vermarktung schauen wir mal wieder in die Röhre sozusagen.
Stefan, der Karl, der ja hier auch im Raum sitzt, guckt schon ganz streng, da wir unsere Zeit hier erreicht haben und er gerne Feierabend machen möchte. Deswegen verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle von allen, die bis hierher uns gefolgt sind und das dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.